Wir hören auf Gottes Wort. Ich lese den Textabschnitt aus 2. Mose 3, Vers 13 bis 17, der Bibelarbeit von Rainer Watz zugrunde liegt. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaäter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Wir möchten beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du der Ewige bist. Du bist der Gott der Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und auch unser Gott und Vater. Du hast dein Volk Israel durch die Wüste geführt, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule. Du hast in deiner Gnade auf wunderbare Weise für dein Volk gesorgt. Und so sorgst du auch für uns als deine Kinder. Durch Jesus dürfen wir direkt zu dir kommen und Abba, lieber Vater, zu dir sagen. Es ist dir auch nicht unbekannt, was wir heute mitgebracht haben. Und so kommen wir zu dir an dein Vaterherz. Wir bitten dich, sprich dein Wort in unser Leben, in unsere Situation hinein. Lass dein Wort geschehen und seine Kraftwirkung entfalten. Bevollmächtige Rainer Watz dazu, uns dein Wort zu sagen. Amen.
Es ist schon etliche Jahre her, da hatte die Bibelgesellschaft von Frankreich einen Stand in der Pariser Innenstadt in der Fußgängerzone aufgebaut. Und sie haben da Bibeln angeboten und andere Literaturen. Da schlenderte so eine Gruppe junger Männer heran, junger Jugendlicher, muss man fast noch sagen. Und die haben sich lustig gemacht über diesen Mann und seine Mitarbeiter, die da standen an diesem Stand, und was für eine altertümliche Sache und so ein Mist noch zu glauben und all diese Dinge. Und der Mitarbeiter der französischen Bibelgesellschaft hat dann ganz freundlich und nett gesagt: Das will ich dir sagen. Er hat sich per Augen sozusagen den Anführer der Gruppe herausgegriffen: Das will ich dir sagen, in diesem Buch redet Gott persönlich mit dir. Ha, sagt er, das glaube ich nicht. Und greift sich so eine Bibel, die da liegt, und da wird er plötzlich kreidebleich und legt die Bibel zurück. Und seine Freunde fragen dann, was denn los ist. Nun hat er zufällig, in Anführungszeichen, er heißt Philipp und er hat zufällig Johannes 14, Vers 9 aufgeschlagen. Jesus spricht: So lange bin ich bei euch gewesen und du kennst mich nicht. Und jetzt französisch: Philipp, also bei uns heißt Philippus, Philipp hat ihn getroffen wie ein Donnerschlag. Und dann sind sie still und leise weitergezogen. Ja, Gott ist ein Gott, der uns mit Namen kennt. Die Bibel ist kein Buch, das inkognito, die Bibel ist kein Buch, wo man sich nicht wirklich begegnet, sondern Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat sicherlich recht, wenn er sagt, die Bibel, das ist das Buch der Begegnung. Gott ist auf Begegnung aus. Gott will Beziehung. Gott ist ein Beziehungs, ja, Mensch kann man jetzt nicht sagen, aber er ist der Ursprung allen Seins und der Ursprung dessen, der das Gegenüber in seiner Liebe sucht. Er will wirklich Beziehung. Gell? Also ich habe ja schon manches Mal das Beispiel gebraucht, wenn Sie Kinder haben oder Enkel, dann ist das Wichtigste ja, dass Sie eine Beziehung mit Ihren Kindern haben und nicht, dass die funktionieren, Rasen mähen oder sonst irgendwie was. Es ist schön, wenn sie es machen, es ist auch schön, wenn sie in einer guten Spur laufen, aber das Entscheidende ist doch, es ist meine Tochter, es ist mein Sohn. Ich habe ihn von Herzen gern und ich möchte Beziehung, ich möchte das Beste für ihn. Und wir haben immer wieder mit unserem Leistungsdenken, das sich so leicht auch einschleicht in unsere Beziehung zu unserem Herrn, immer den Eindruck, wir gefallen Gott oder sind Gott nur dann irgendwie wichtig oder angenehm, wenn wir auch vor ihm etwas leisten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gott liebt uns bedingungslos. Hat ein absolutes Ja zu jedem. Er findet nicht alles toll, was wir machen. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir können Gottes Liebe weder verdienen, noch können wir sie irgendwie mit Leistung größer machen. Sondern Gott steht zu uns. Gott ist für uns. Und wenn es noch irgendwelche Zweifel gab, dann hat die der leidende Gottessohn am Kreuz auf Golgatha ein für alle Mal beseitigt und beantwortet. Denn dort hing das Herz Gottes. Das war die Antwort Gottes auf die Untreue der Menschen, die Liebe Gottes, die Treue Gottes im Sohn. Also Gott steht zu uns und Gott will Beziehung. Und zur Beziehung gehört Persönlichkeit, gehört Individualität. Wir haben es also nicht mit einem kommunistischen Gott zu tun, ja. Kollektiv über alles, der Einzelne zählt nicht, der wird dann platt gemacht. Sondern Gott ist ein Gott der Beziehung, ein Gott der Namen, ein Gott des Persönlichen. Obwohl er das Ganze immer im Auge hat. Das ist so wunderbar und ich habe das schon oft gesagt und ich werde es auch noch oft sagen, dass uns allen Gott begegnet, als gäbe es nur uns gerade. Oder haben Sie beim Gebet schon mal den Eindruck gehabt, Restez en ligne, s'il vous plaît. Please hold the line. Bitte warten, weil so viele andere gerade bei Gott sind. Nein, es ist so, als, und das ist göttlich, als würde Gott nur für uns in diesem Moment da sein, ganz zugewendet. Und das ist so herrlich und so wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Er ist wirklich mein Vater, er hat sein Ohr, sein Herz geöffnet und er will das Beste aus Liebe für uns. Und deswegen ist Gott auch ein Gott, der Namen gibt und mit Namen anspricht. Das Unpersönliche, das fast schon ein Stück weit Entmenschlichte, gibt keine Namen. Mach mal. Das hat etwas mit Entwürdigung, das hat etwas mit nicht als wirklicher Mensch, als wirkliches Gegenüber. Gut, es kann ja mal der Name nicht einfallen, ja, und man muss schnell irgendwas machen, das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt nicht Nummer sowieso. Es gibt nicht jemand, der gar keinen Namen hat, der nur eine Funktion hat. Erst kommt der Mensch, erst kommt das Ebenbild Gottes, erst kommt das, was Gott geschaffen hat, von Herzen zu Herzen. Und erst will er die Begegnung und dann kommt die Funktion und die Aufgabe. Ein ganz anderes Menschenbild. Ja, das merkt man auch sehr schnell, ob jemand nur funktionale Beziehungen hat. Das heißt, es geht darum, dass die Sache läuft. Ich meine natürlich ein Firmeninhaber oder gewissen Verhältnissen, da muss der Laden natürlich laufen. Man kann jetzt nicht immer nur gemeinsam Kaffee trinken und dabei Kränzchen flechten und Zopf essen. Das ist mir schon klar. Aber das Entscheidende ist, Gott will das Gegenüber. Gott sucht dich und nicht in erster Linie das, was du für ihn leisten oder machen kannst, was ja sowieso eigentlich aus seiner Gnade nur kommt. So, und das heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so steht Gott heute Abend vor jedem Einzelnen, schaut jeden Einzelnen an, kennt jeden Einzelnen mit Namen. Das ist nicht nur, dass er weiß, dass der eine Kurt heißt und die andere Annemarie oder sonst irgendwas. Er kennt das Innerste, er kennt uns, er liebt uns, er hat uns so geschaffen und er will die Begegnung mit uns. Und nicht erstmal, wie war das jetzt heute, hast du dein Pflichtkapitel gelesen? Hast du das und das getan? Bist du auch genug im Einsatz gewesen? Sondern da ist ein liebender Vater, der einfach die Arme weit offen hat und sagt, es ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Kind. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Also bei Gott haben wir einen Namen. Dort, wo man keinen Namen hat, dort, wo es nicht persönliche, individuelle Begegnung gibt, da spricht auch nicht das Herz, dort ist man eine Nummer. Jetzt hat aber der Mensch nicht, hat Gott den Menschen nicht nur Namen gegeben, sondern er hat selber Namen. Und in diesen drei Einheiten, das ist jetzt die zweite, die ich dieses Quartal in der Bibelstunde habe, habe ich ja drei Gottesnamen herausgegriffen. Gottesnamen sind also Kennzeichnungsnamen, sind Offenbarungsnamen, sind Wesensnamen, sind Namen, die das Herz Gottes ein Stück weit zeigen. Wir haben vor einigen Wochen über El Shaddai gesprochen. So stellt sich ja Gott Abraham in 1. Mose 17 vor. Und El Shaddai, das ist der Gott, der versorgt, der Gott, der da ist. Shaddim sind die Mutterbrüste. Also von daher liegt der Zusammenhang auch nahe. Es ist der Gott, an dem man vollständig wie ein Säugling an der Brust der Mutter versorgt ist. Es ist der Himmel auf Erden. Es ist der Gott, der einen umsorgt, schirmt und schützt. Das sagt Gott Abraham, umgeben von Götzendienern, mit seiner Sippe im gewissen Sinn eigentlich den Kananitern unterlegen. Er wusste ja nicht, wann werden die sich zusammenrotten und über mich und meinen Herden herfallen. Er war ein sehr reicher Mann, aber gegen die vielen Kananiter hätte er natürlich auch keine Chance gehabt. Und der Herr sagt, ich bin El Shaddai. Es ging da auch um die Nachkommensfrage. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Ich genüge, ich bin da. Eine wunderbare Offenbarung, die da der Herr dem Abraham gegeben hat. Und das nächste Mal werden wir dann über den Namen, über alle Namen sprechen. Das ist der Jesus-Namen, der Jehoshua-Namen. Aber jetzt soll es heute um eine weitere Gottesoffenbarung in einem Gottesnamen gehen, die Gott gegeben hat am Dornbusch, dem Mose, am Berg Sinai. Ich bin, der ich bin. Oder man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Und es ist Buber Rosenzweig und vor allem Rosenzweig, der auch erklärt in seiner Darlegung über den Gottesnamen, dass ich bin, der ich bin, wenn wir jetzt mal bei der Übersetzung bleiben, das ist die Erklärung des Jahwe-Namens. Sie wissen ja, dass Gott in der Bibel verschiedene Namen hat. Der eine große Namen ist der Name, den man auch nur das Tetragrammaton nennt, also den Vier-Buchstaben-Name, weil im Hebräischen hat er nur vier Buchstaben, J-H-W-H. Ja, He, Waf, He, Jod, He, Waf, He. Und wir wissen gar nicht mehr, wie das vokalisiert wird. Also das, was die Elberfelder, die alte, die unrevidierte Elberfelder und andere Übersetzungen früher haben mit Jehova, das ist eine Möglichkeit, die ist sehr unwahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich Opfer geworden sind einer bestimmten jüdischen Schreibweise, die den Namen nicht aussprechen wollte. Yahweh, Yahweh, wir wissen es nicht, Yahweh. Es ist so, dass dieser Gottesname, dieses Tetragrammaton, von dem wir nicht wissen, wie es ausgesprochen wird, im Alten Testament der häufigste Name des Herrn ist. Über 6.000-7.000 Mal kommt er vor. Wir haben natürlich noch andere Namen. Adonai, der Herr, der Eheherr, El, mit allen möglichen Zusätzen, Elion, der oberste Gott, El Shaddai, der allmächtige Gott und so weiter. Aber Yahweh, das ist sein ureigenster Name. Meinen Namen gebe ich keinem anderen. Und das ist jetzt so, dass mit diesem Gottesnamen auch eine Offenbarung verbunden ist. Die Namen in der Bibel sind nicht nur einfach, irgendwie muss man ja dem Ding oder der Sache oder der Person einen Namen geben, um sie zu kennzeichnen, sondern die Namen offenbaren auch das Wesen, in dem Fall das Herz Gottes. Und der Yahweh-Namen, der hier nach der Auffassung von Rosenzweig eben die Erklärung erfährt in der Offenbarung Gottes am Dornbusch, ich bin, der ich bin. Und um das richtig zu verstehen, müssen wir den historischen Kontext einmal betrachten. Interessant, ich habe heute noch einen Vortrag gehört von einer Tora-Schule, also jedenfalls Teile davon. Und haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, im Judentum wird natürlich dieser heilige Name gar nicht ausgesprochen. Man weiß nicht genau, wann das aufgehört hat. Es gibt ja die Vorschrift oder das Gebot in der Tora, dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll, nicht zu eitlem aussprechen soll, wörtlich nicht zu wahnhaften, also missbräuchlich, leichtfertig. Und die ganz frommen Juden, die haben das so ernst genommen, dass sie im Verlauf, spätestens aber zur Zeit des Herodianischen Tempels, also um die Zeitenwende, um die Zeit Jesu, diesen Namen überhaupt nicht mehr ausgesprochen haben. Nur einmal im Jahr der hohe Priester am heiligsten Tag, am allerheiligsten Ort, an Yom Kippur, ist er hineingegangen mit dem Blut des Opfers und hat diesen Namen ausgesprochen. Unklar ist mir, ich weiß das nicht, manche sagen das, dass er zusätzlich jeden Tag nach dem Morgenopfer der Jahwe-Name beim aaronitischen Segen genannt wurde, 4. Mose 6. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, da kommt ja immer Jahwe. Ja. Übrigens, ich finde es schade, dass unsere Übersetzung da mit der Übersetzung Herr nicht mehr deutlich machen, dass im Grundtext einmal Adonai steht, also der Eheherr, der Herr und das andere Mal Jahwe. Manche, ich glaube, der alte Luther hat es noch so versucht, das wenigstens noch deutlich zu machen, indem sie Herr in Großbuchstaben haben. Da weiß man, da steht das Tetragrammaton und Herr in Kleinbuchstaben, das ist dann in der Regel Adonai, der Herr. Ja, also das ist das heilige Tetragrammaton und das haben die Juden eben spätestens ab der Zeit des Herodianischen Tempels dann auch nicht mehr ausgesprochen. Und wenn sie heute jüdische Schriften lesen oder mit Juden reden, dann werden da immer Synonyme verwendet. Ja, also um Gottes Namen nicht auszusprechen, hat man zum Beispiel zur Zeit Jesu vom Himmel gesprochen. Das Reich der Himmel ist gleich. Das ist das Reich Gottes. Man wollte aber den Namen Gottes nicht sprechen. Oder man hat heute noch im Judentum, sagt man Hashem. Hashem heißt der Name, ja, der Name, Hashem. Oder wenn man schreibt, damit man Gottes Name und Gottes aus Ehrfurcht vor Gott nicht einfach so drüber liest, schreiben die frommen Juden gerne in ihren Texten, wenn sie Gott schreiben, nicht G-O-T-T, sondern G-T-T, damit man stockt, geheiligt werde dein Name. Jetzt müssen sie sagen, ja, muss das sein. Jesus war von dieser Praxis gar nicht so weit entfernt. Denken Sie an das Vaterunser. Vaterunser im Himmel. Und dann, Name Gottes ausgesprochen, geheiligt werde dein Name. Also da haben wir auch diesen Nachsatz, den man im Judentum heute findet, vielleicht in anderer Form, aber dass immer, wenn es zu Gott geht, innegehalten wird, ich spreche jetzt nicht über Hans, ich spreche jetzt nicht über Fritz, ich spreche nicht über Luise, sondern jetzt geht es um Gott. Und diesen Namen will ich nicht leichtfertig und einfach so daher sagen. Ja? Das ist eine schöne Übung. Ich habe das bei meiner persönlichen Bibellese etliche Jahre auch so gehalten, ist aber sehr mühsam an manchen Passagen des Alten Testaments, wenn sie dann immer sagen, gelobt oder geheiligt sei dein Name. Aber ich versuche das zumindest innerlich zu machen, dass ich über diesen Namen nicht einfach drüber hinweg lese. Also in der Bibel ist Namen nicht Schall und Rauch, sondern Offenbarungs-Beziehungsbegriff. Die Namen Gottes zeigen uns auch, wie das Herz Gottes ist. Und um diese Offenbarung im Ich bin Namen, Eje Asher Eje, das heißt Ich bin, der ich bin, Erklärung des Yahweh-Namens, der Ewige, der Seiende, besser zu verstehen, müssen wir kurz den historischen Kontext betrachten. Gott offenbart sich ja in Raum und Zeit. Er offenbart sich mit überzeitlichen Wahrheiten, aber um die Offenbarung, die überzeitlichen Wahrheiten zu verstehen, müssen wir verstehen, in welche Verhältnisse sich Gott geoffenbart hat, dass wir recht verstehen, wie er es meint. Sonst kommt man da auf ganz irrige Dinge. Also und der historische Kontext, das kann ich ja ganz kurz machen, ist für Israel eine verzweifelte Situation. Der Antisemitismus in der damaligen Supermacht Ägypten hat so überhand genommen, dass sie auch vor einer altertümlichen Wannsee-Konferenz keinen Halt gemacht haben und die Vernichtung des Judentums beschlossen haben. Dieses Sklavenvolk, das mit 70 Frauen und Männern nach Ägypten, nach Mitzrayim gekommen ist, das hat sich so unheimlich vermehrt, dass die Ägypter dachten, das waren übrigens Hamiten damals, also nicht unbedingt die Leute, die heute in Ägypten leben, also von der Hautfarbe dunkel, ja, die ursprünglichen Bewohner Mitzrayims. Und die dachten natürlich, Mensch, es gibt jetzt einen Staat im Staat. Die mehren sich ja also unheimlich, der Mehrungssegen Gottes. Und das wird es für uns ganz problematisch, wir müssen was machen. Und dann haben sie Unterdrückungsmaßnahmen gestartet, sicherlich nicht gleich mit einem Vernichtungsbeschluss, aber zumindest dann eben auch mit Sperrung des Zugangs zu öffentlichen Ämtern, keine hohen Positionen und all die Dinge. Hat aber alles nichts genutzt. Die Hebammen sollten dann noch instrumentalisiert werden. Die Hebammen, die ja zum Leben verhelfen, so eine Hebamme hilft ja, damit Mutter und Kind sozusagen wohlbehalten durch den Geburtsprozess kommen und das Kind dann nachher da ist, ja. Und diese Lebenshelfer sollten zu Todesengeln werden. Und da haben sich ja ein paar verweigert und die kriegen von Gott eine besondere Verheißung zugesagt. Ja. Übrigens, nur mal ein Schlaglicht auf unsere Zeit zu werfen, mit der ganzen Diabolik auch unserer Tage in der westlichen Welt, dass jetzt, ich glaube es war in den USA oder Kanada, vielleicht war es auch in einem anderen Land, man eine gläubige Hebamme zwingen wollte im Krankenhaus, dass sie an Abtreibungen mitwirkt. Und sie hat das verweigert. Also es gab genug andere, die das getan haben, aber man hat sie richtig rausgeschossen. Also von der ganzen Gruppe, die da in Frage kam, hat man gewusst, die hat damit ein Problem und die sagt das auch ganz offen. Und hat auf ihr Gewissen keine Rücksicht genommen und hat ihr dann gekündigt, weil sie das verweigert hat. Ja. Also es ist schon eine ganz, ganz ernste Sache, die für das Leben einen Beruf ergriffen haben, ich sage es mal ganz pathetisch, der Arzt mit seinem hippokratischen Eid, Leben zu erhalten, Leben zu schützen, gesund zu machen, soweit er kann, sind dann Engel des Todes, bringen den Tod. Das ist schon eine Pervertierung. Und die Mutter aller Lebenden, die Chava, die Eva, die wird zur Todeskammer, zur Auschwitz für den Fötus in ihr. Das schreit zum Himmel. Also die haben auch so einen Vernichtungsbeschluss gehabt. Die haben es jetzt anders gemacht. Die haben gesagt, wenn wir alle Männer umbringen, dann können die A, kriegstechnisch nicht sehr gefährlich werden und B, sterben sie auch irgendwann aus, logischerweise. Oder assimilieren sich, die Frauen müssen dann Ägypter heiraten und dann sind sie halt irgendwann Ägypterin. Also es war so oder so ein Versuch, das jüdische Volk physisch oder zumindest über die Assimilation auszulöschen. Und das war sehr, sehr hart und Mose, der ja in einer wunderbaren Weise gerettet wird und 40 Jahre als Adoptivsohn der Pharao-Tochter am Hof des Pharao in Prunk und Glanz groß geworden ist und außerbiblische Quellen sagen uns, dass er auch wichtige Feldzüge für die Ägypter gemacht hat. Er war vielleicht ein großer Bauherr, er war vielleicht mit dem späteren Pharao erzogen worden, er war schon eine Nummer. Und dieser Mann entscheidet sich dann, und die Bibel sagt es, im Alter von 40 Jahren, dass er lieber Schmach leiden wollte, als die Annehmlichkeiten eines gottähnlichen Pharaonensohns zu haben. So Hebräer 11, 24 bis 26. Durch Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, da war ja die Unterdrückung schon da, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi, das ist eine interessante Formulierung vom Hebräerbriefschreiber, wahrscheinlich Paulus, die Schmach Christi im Alten Testament, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Also er muss dann fliehen, Sie kennen die Geschichte, und er flieht nach Midian quer über die Sinai-Halbinsel, studiert dann nach 40 Jahren Leben in Saus und Braus und Wohlstand und Sklaven und allen Möglichkeiten in einfachen Verhältnissen in einem Beruf, den die Ägypter verachtet haben. Er war Hirte, Schafhirte bei stinkenden, bockenden, blökenden Schafen, tagsüber heiß, nachts eisekalt. Kein Traumjob. Er hat immer das Bild so, gell, wie der Schäfer so auf seinem Stock beim schönsten Maiwetter seinen Lämmlein da zuguckt und so, aber das auch mal regnet, friert und kalt und nicht gut bezahlt und was da alles damals noch damit verbunden war, das blenden wir gern aus. Also 40 Jahre lang, ich habe schon so manches Mal gesagt, lässt der Herr ihn Schafologie studieren und macht aus ihm ein Mann Gottes, ein Mann mit höchster Bildung, mehrsprachig, im diplomatischen Umgangsstil war der ausgebildet. Das fünfte Buch Mose ist in einer Art geschrieben, die der Diplomatensprache, dem Verkehr der Exzellenzen, der Botschaften der Länder damals entsprochen hat. Es ist eigentlich eine Hochzeitsurkunde zwischen Yahweh und seinem Volk Israel. Also Mose war ein äußerst gebildeter Mann. Und was macht Gott mit ihm, als er mit 40 dachte, dass die Rettung jetzt durch ihn kommt? Gott sagt, ja, die Rettung kommt durch dich, aber du bist mir noch zu viel Mose und zu wenig mein Knecht. Stimmt's? Zu viel Mose und zu wenig mein Knecht. Deswegen schickt der Herr nicht nur, aber vielleicht auch den einen oder anderen von uns nochmal auf eine Wüstenrunde. Noch zu viel, das oder das, zu viel von dir und zu wenig von mir. Und in dieser Wüstenrunde, die ja nicht eben mal nur 3 Wochen war, sondern 40 Jahre, eine lange Zeit, da wird Mose, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, in seinen Augen so klein, dass dieser hochgebildete, hochdekorierte, hochgeachtete Mann am Hof des Pharao, der natürlich den meisten haushoch überlegen war, plötzlich 40 Jahre später nach dem Studium der Schafologie in der Wüste sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, schicken anderen. Und jetzt dreht sich's um. Mit 40 sagt Mose, na, also der Herr kann froh sein, wenn er so Hosenträger gehabt hätte, der Herr kann froh sein, dass er mich hat. Klar mache ich das, wer soll sonst in Frage kommen? Das sagt Gott so nicht. So nicht. Mit 80 sagt Mose, also ich sage es mal auch übertrieben, alle, aber nur nicht ich. Also da kannst jeden nehmen, der kann es besser. Und dann sagt der Herr, nee, ich nehme dich und du bist mir jetzt recht. Schauen Sie, das ist ein tiefes Geheimnis. Sein tiefes Geheimnis. Im Dienst für den Herrn. Gedemütigt und gebeugt. Nicht zerbrochen, nicht zu nichts gemacht. Gott achte die Persönlichkeit. Aber die Realität vor Augen gestellt, ohne mich und außer mir könnt ihr nichts tun. Und als Mose das bejaht und erkannt hat, sagte er, jetzt bist du recht, jetzt kannst du ein Werkzeug in meiner Hand sein. Und dann wirkte er durch diesen Mose wunderbare Dinge. Und am Ende dieser 40 Jahre, als Mose dann so weit war, und es von ihm später heißt, 4. Mose 12, Vers 3, es war kein Mensch so sanftmütig auf Gottes Erdboden wie er. Das ist ja ein schönes Zeugnis, oder? Merken Sie sich mal, wenn Sie das nächste Mal auf der Autobahn sich über einen ärgern oder selber hinter einem herfahren und die Abstände immer mehr verringern, weil Sie es ja eilig haben und der andere offensichtlich überhaupt gar nicht, dann merken Sie sich jetzt 4. Mose 12, Vers 3. Und der Mann Mose war sanftmütiger als alle anderen Menschen auf der Erde. Und ach Herr, ich brauche das ja gar nicht. Lass ihn doch gemütlich fahren. Oder lass doch den Drängler hinten durchfahren. Was soll's? Ich meine, die Frauen sind da ja weniger in Versuchung als die Männer. Da werden ja dann immer so Ersatzkämpfe ausgefochten, ja, übers Auto. Aber das finde ich schon ein erstaunliches Zeugnis. Denn man muss ja sagen, Mose war mit 40 ziemlich jähzornig. Er schaut sich um, da ist keiner. Ich glaube, der Ägypter hat, das geht so gar nicht, und er schlug ihn. Das ist ja wohl ziemlich Ja, spontan, Gefühlsausbruch und brutal. Er hat zwar nicht Unrecht gehabt, aber und mit 40 oder 40 Jahre später, er war sanftmütig. Was hat der Mann für eine Geduld gehabt mit diesem Volk? Klar, manchmal ging ihm auch die Hutschnur hoch, aber das muss man erstmal alles durchstehen. Und da hat ihn Gott so weit gebracht durch das Studium der Schafologie, durch die Demütigungen. Und jetzt am Ende will der Herr, also kurz bevor er ihn wieder nach Ägypten dann sendet, jetzt darf er das Volk mit Macht und Herrlichkeit herausführen, jetzt kommt unser Dornbusch geschehen. Also das ist der Kontext. Das Volk Israel, das sich unheimlich gemehrt hatte in Ägypten, das war wie unter einem Betonhimmel. Sie schrien zu Gott, aber es änderte sich gar nichts. Wo ist Gott? Wo sind die Verheißungen? Wo ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs? Die Ägypter haben unsere Vernichtung beschlossen und Gott reagiert nicht. Die können schalten und walten, wie sie wollen mit uns. Die fühlten sich vergessen und ein Stück weit verlassen. Und da war dieser 80-jährige Mann, der fühlte sich in der Wüste vergessen und verlassen. Es steht zwar nicht ausdrücklich dran, aber aus dem Kontext kann man schließen, dass er nicht mehr damit gerechnet hat, dass er jetzt noch seinen Einsatzbefehl bekommt. Stellungsbefehl, Einsatzbefehl. Er wehrt sich ja noch. Und Gott muss ja schon einiges aufwenden, dass er geht. Und im Zusammenhang mit dem, den Mose berufen und nach Ägypten senden, kommt dann eben auch die ganz besondere Gottesoffenbarung. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder hören und vielleicht auch schon erlebt haben, dass Gott Menschen, die er noch mehr in seinen Dienstbereich ziehen möchte, Menschen, die er noch mehr bevollmächtigen möchte, zunächst mal sogar vom Dienst wegnimmt, rausnimmt in eine Zubereitungszeit, wo man sagt, verlorene Zeit, menschlich gesprochen. Ja? Und sich dann ihnen auch mal ganz neu und tiefer zeigt und offenbart. Also nun wird es bei uns nicht eine neue Gottesoffenbarung in dem Sinn sein, dass wir einen neuen Namen Gottes genannt bekommen. Aber das hat doch schon so oft, haben wir das doch gehört und vielleicht zum Teil auch schon erlebt, dass Krankheitszeiten, dass Zeiten der Arbeitslosigkeit, also es kann in jeder Hinsicht eine Not sein, es muss gar nicht durch äußere Dinge veranlasst sein, Depressionen, Ehekrisen, es ist ganz unterschiedliche Dinge. Und dass in dieser schweren Zeit nicht sofort, sondern erst nach gewisser Zeit eine ganz neue Gottesbeziehung, Gottesoffenbarung in unser Leben hinein erfolgt. Und danach ist ein anderer Mensch. Und das habe ich schon manchen gesagt. Ich meine, wenn man nicht drinsteckt, sagt es sich ja immer leichter, als wenn man drinsteckt. Habe ich gesagt, du wirst ganz anders aus der Sache hervorgehen, als du vorher warst. Man könnte sogar andersrum formulieren. Jemand, der das noch nicht erlebt hat, vielleicht auch mehrfach erlebt hat, der hat noch keine Tiefe. Ich bleibe mal bei der Formulierung, der hat noch viel Mose und wenig Herr. Das ist einfach so. Ich denke immer wieder über den Satz Petri nach, wer leidet, hört auf zu sündigen. Da ist was dran. Da ist was dran. Also Mose hält jetzt nicht mehr so viel von sich. Der Herr nimmt ihn in die Mühle. Kennt ihr ja den Spruch, kommt der Prediger in die Mühle, gibt es Öl für die Gemeinde. Und am Ende dieser langen Mühlenzeit offenbart er sich ihm am brennenden Dornbusch. Und jetzt verstehen wir das besser. Also das Volk, Gott hat uns vergessen. Wir gehen hier unter. Wir sind irgendwelchen Mächten ausgeliefert. Das interessiert gar niemand. Und Mose, ich werde hier irgendwann mal sterben. Und das hat dann aber auch keine weitere Berufung und Bedeutung. Und jetzt kommt Gott und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin da. Und er offenbart sich in einem Dornbusch. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Wüste Negev, in der Negev-Wüste oder sonst wo einen Dornbusch gesehen haben. Also das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einer Zeder des Libanon. Es ist keine Germaneneiche, es ist kein Mammutbaum in den USA. Es ist einfach nur ein Dornbusch. Gar nichts Besonderes. Und das ist auch schon, Gott spricht durch das Unscheinbare, das Verachtete, das Geringe. Es ist weder ästhetisch noch machtvoll noch besonders irgendwie in dieser Welt. Aber das Besondere an diesem Dornbusch ist, es ist Gott, der spricht. Das ist übrigens, aber nicht, dass Sie sagen, wir haben lauter Dornbüsche als Verkündiger, aber ist auch ein wunderbares Bild. Viele Menschen wollen die Germaneneiche, wollen den Mammutbaum, wollen die künstlerische, wie heißt es vom Libanon? Gerade habe ich es doch gesagt. Bitte? Zeder. Ja, gut, ein paar haben zugehört, ja. Okay. Und dann kommt so ein Dornbusch. Dem fallen manchmal Worte nicht ein. So Leute gibt's. So ein Dornbusch. Oder es kommt einer, der mit Ungelenken auch nicht so toll dargelegten Gedanken und Worten doch das Wort des Herrn hat. Auch im Zweiengespräch. Im Gespräch von Bruder zu Bruder. Achtet mir die Dornbüsche nicht gering. Da muss man schon Ohren haben vom Geist Gottes, dass man merkt, hier redet der Herr. Auch wenn es vielleicht äußerlich ein Gestotter ist und grammatikalisch so mancher Fehler drin ist und andere Dinge. Prüfen müssen wir immer. Aber es ist oft der Weg, wie Gott sich offenbart. Gott wählt das Schwache, das Geringe, das Elende. Schauen Sie, ich habe das auch schon so manches Mal gesagt, wir sind ja jetzt auch keine Versammlung, wo man sagen muss, jeder möchte gern hier sein. Die 4 CDU-Vorsitzendenkandidaten möchten sich am liebsten alle hier vorstellen. Die Kanzlerin wäre gern hier, Donald Trump, Wladimir Putin sowieso, Benjamin Netanyahu. Alle wollen sie mal in die Bibelstunde auf die La Höhe kommen. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Was sind wir schon? Und doch vollzieht sich durch das Innewohnen Gottes das Entscheidende in diesen Orten, die sonst niemand groß schätzt. Gott offenbart sich in Dornbusch. Ist natürlich auch ein Bild auf Israel, das hat man schon im Judentum so gesehen. Das Geringe, das Brennende, das aber nicht verbrennt. Israel brennt schon so viele Jahrtausende Jahre in unterschiedlichen Verhältnissen, weil Gott in ihm ist. Und Gott spricht aus ihm. Und jetzt offenbart sich Gott dem 80-Jährigen. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Gott sprach, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen, welches ist sein Schem, sein Name? Und dann kommt diese Offenbarung, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist im Angesicht des ganzen geschichtlichen Geschehens und der Schicksale der einzelnen Menschen, ist das alles, geht das alles gegen Null angesichts dessen, der da ist und ewig sein wird und ewig war. Ich bin, der ich bin. Das ist die übermächtige Realität, die Israeliten in Ägypten erfahren haben, die scheinbare, alleinige, bestimmende Kraft und Macht der faktischen Realität der ägyptischen Macht und das Schicksal des Mose, das ist nicht das Eigentliche. Es gibt noch etwas, was viel größer und drumherum ist und das Eigentliche ausmacht, und das ist Gott. Und das verstehen wir vollständig hier oben. Also was Gott hier macht, das ist auch, er stellt die Verhältnisse und die Maßstäbe wieder her. Das ist alles nur vorübergehend, das ist alles nur, ich sage jetzt mal, geduldet, das ist alles nur eine bestimmte Zeit, das geht alles gegen Null. Ich bin, der ich bin, der Ewige, der Seiende, der Urgrund allen Seins, der immer sein wird, der keinen Anfang und kein Ende hat, der alles bestimmt, lenkt und leitet, aus dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Nur damit das mal klar ist, weder die Ägypter noch deine biologische ablaufende Lebensuhr sind das Entscheidende, sondern ich bin. Nur damit das mal klar ist. Und das ist etwas, was wir immer wieder haben sollen. Und deswegen kommen Sie auch in die Bibelstunde, deswegen schlagen Sie jeden Tag hoffentlich Ihre Bibel auf, beten, dass Sie sagen, ich bin in der Gefahr, mich in diesem Leben und der scheinbar übermächtigen Realität meines Lebens zu verlieren, in meinem Berufsstress, in meinen Beziehungsproblemen, in meinen finanziellen Dingen. Und es zieht an allen Fasern meiner Seele, meines Lebens, will es mich in diese scheinbar übermächtige Realität dieser Welt ziehen. Und ich vergesse dabei, dass es das Eigentliche, der Seiende, die Welt Gottes, die Ewigkeitsdimension unfassbar und unendlich größer ist als das, was jetzt gerade läuft und was bei mir ist. Und darum geht's. Und dass der Herr uns, wenn es geht, jeden Tag neu nordet, neu den Horizont aufreißt, neu die Ausrichtung gibt. Ja, es tut gerade richtig weh. Ja, mir geht's nicht gut. Aber er ist ja nicht das Letzte. Es ist ein Gott der Lebenden. Kein Gott der Toten, das sagt er auch noch ausdrücklich. Ich bin für euch da. Buber und Rosenzweig betonen auch noch sehr das Seelsorgerliche. Die Israeliten dachten, Gott hat uns vergessen. Mose dachte, ich habe mich geirrt mit meiner Berufung. Irgendwann werde ich schwächer werden und dann komme ich noch ins Seniorenstift in Midian. Und werde noch gepflegt von Jethro und seinen Kindern und Enkeln. Und dann war es das für mich. Und dann sagt der Herr, ich bin da. Ich habe angesehen das Los meines Volkes. Das heißt nicht nur, dass Gott das wahrnimmt, sondern angesehen heißt, ich bin mit meinem eigenen Herzen hineingegangen. Ich leide mit. Ich sehe, wie du leidest. Dieser Tage hat mir jemand, der gerade eine Chemo bekommt, mal ein paar Bilder gesandt. Oh, weia. Ich bin da. Ich werde da sein. Und ich bin für dich da. Ich habe dich nicht vergessen. Ja, ich werde es nicht gleich wenden. Ich werde es nicht gleich ändern. Aber ich bin für dich da. Also wir kennen ja den Begriff der Daseinsvorsorge. Gott ist da. Heute war so ein Versicherungsonkel bei mir. Und die Versicherungstanten und Onkels, die machen dir ja immer Angst, gell? Was wäre, wenn? Und dann haben sie aber ein Problem. Und denken, oh, da muss man sich versichern. Ja? Und gegen bestimmte Versicherungen habe ich ja auch nicht. Es gibt ein paar Dinge, die sind einfach notwendig. Ist klar, aber ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, hauptsächlich vertraue ich nach oben. Also ich hoffe, dass das auch stimmt. Aber habe ich gesagt, er ist für uns da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht. Vielleicht sind Sie auch ziemlich angefochten. Schauen mit bangem Blick in die Zukunft. Haben Angst, was noch alles kommen mag. Ich bin da. Ich habe angeschaut das Elend meines Volkes. Ich weiß Bescheid. Nicht nur ich weiß Bescheid, sondern ich bin mit dir in dieser Soße drin. Der Ewige, der Allmächtige. Ist eine wunderbare Sache. Daseinsvorsorge. Wirklich Dasein. Übrigens, der Versicherungsonkel wollte dann auch noch so eine Art Feedback haben, wie er das gemacht hat. Da dachte ich, naja, wenn du es haben willst, dann serviere ich es dir auch. Habe ihn natürlich auch gelobt, ist ja klar. Dann habe ich gesagt, aber am Anfang haben sie mir ein bisschen zu viel geredet, aber ich habe die Zeit genutzt und habe für sie gebetet. Da hat er so die Augen aufgerissen. Ja, warum denn nicht? Was soll ich denn machen? Der Peter wäre eher auf der anderen Seite gewesen. Also, vielleicht denken Sie auch, Mensch, mich hat der Herr irgendwo, das interessiert keinen, ich bin in der Gemeinde keine Nummer, die stottern rum, wenn es an meinen Namen geht, weil mir ruft wenig oder gar niemand an und was ist das hier? Ich bin da, ich habe angesehen, ich habe dich nicht vergessen. Jeder ist wertvoll, und ein Gelebter an seinem Platz. Das ist so schön, dass Gott so ist, wie er ist. Also, wenn es ihn nicht gäbe, was Herrliches und Wunderbares, könnte man sich nicht ausdenken. Das reicht gar nicht. Meine Vorstellungskraft reicht gar nicht, wie wunderbar Gott ist. Und auf ihn ist Verlass. Gerade da, wo wir uns verlassen fühlen und denken, ja, also der Herr ist da. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Man kann auch zeitlich übersetzen, nicht nur ich bin, der ich bin oder ich war, der ich war, sondern auch ich werde sein, der ich sein werde. Die Unwandelbarkeit, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich werde sein, der ich sein werde und ich werde auch morgen nicht ein rachesüchtiger Gott sein, der einfach auf dich dreinschlägt und dich von mir stößt. Ich werde sein, der ich sein werde, der Gott, der für dich da ist, der ewig Seiende, der das Letzte für dich gibt, seinen Sohn, das Äußerste. Der angesehen hat dein Elend und der dein Elend total ändern will. Und dazu muss ich in diese Welt und ans Kreuz. Ich habe angesehen das Elend meines Volkes. Ich bin da. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich lasse euch nicht allein. Wir sind ja auch in Mitzrayim verkauft. Die Israeliten, die waren ein Sklavenvolk. Aber wir alle sind Sklaven der Sünde. Verkauft unter die Macht und das Gesetz der Sünde und des Todes und kommen nicht raus. Es ist hoffnungslos. Wir sind alle im gewissen Sinn könnten uns verlassen fühlen, aber der Herr sagt, ich bin da. Und deswegen ist das Kreuz der eigentliche Dornbusch, der ist ja auch unansehnlich. Das Kreuz und die Kreuzigung, das war ja keine ästhetische Sache. Ich meine, Sie können über den Film von Mel Gibson denken, wie Sie wollen, The Passion. Aber eins hat er jedenfalls nicht gemacht, wie diese Hollywood-Schinken, mit Engelschörlein und schönem Licht und was weiß ich und dann das Kreuz und dann, als wäre das gerade so alles. Das war grausam und schrecklich, furchtbar. Gott stirbt vor uns am Kreuz. Das war ein Dornbusch, nichts Ansehnliches. Das war der Schrei, ich bin da, ich bin für dich da. Und ich werde für dich da sein. Der, der war, der ist und der wird kommen und der wird immer für uns da sein. Darauf ist Verlass. Darauf ist Verlass. Zukunftsängste hat man ja vor allem dann, weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt und ob man dann immer noch in gesicherten Beziehungen und Verhältnissen lebt. Und Gott sagt schon mal eins vorneweg, zwischen uns, zwischen mir und dir, wird sich nichts ändern. Ich bin da. Auf mich ist Verlass. Und wenn alles zusammenbricht, ich bin da. Ich bin da. Und Gott möge uns auch diese tiefe Offenbarung schenken, gerade in den schwierigen Lebenssituationen, gerade in den Wüstenzeiten unseres Lebens, gerade in der Einsamkeit des gefühlt Verlassenseins. Gott ist da. Ein Junge hat mal einen Drachen steigen lassen, der war so hoch. Der Mann, der dazu kam am Strand der Nordsee, der sagte, was machst denn du? Ja, ich lasse Drachen steigen, ja, aber ich sehe gar nichts. Also, der war so hoch, dass man den Drachen nicht sah. Und dann sagt der Junge, aber ich spüre ihn, er zieht. Und so ist Gott. Ich sehe nicht, aber ich spüre, er ist da. Er zieht. Er zieht. Und aus dieser Geborgenheit kann man dann auch gesendet werden. Jetzt kann Mose gehen. Wird immer noch schwierig. Und er muss immer wieder neu sich das schenken lassen. Aber er kann gehen. Das ist ja jetzt das Erstaunliche. Der Herr sagt dann nicht zum Abschluss des Dornbuschgeschehens so, und das ist, was ich dir sagen wollte, und jetzt weiter Schafe hüten, sondern und jetzt in diesem Namen und in meiner Kraft geh. Sendung. Und so möchte Gott uns als der begegnen, der immer sein wird, der ist, der war und der Gleiche sein wird und der für uns da ist. Gott will uns begegnen, Gott sorgt für uns und Gott ist für uns da, beruft und sendet uns. Ein angolanischer General der kommunistischen Gruppe, die bis 2002 im Bürgerkrieg gekämpft haben, die Vorherrschaft in Angola, die hat unter anderem als marxistisch ausgebildeter Christen verfolgt und auch umgebracht. Unter anderem hat er, erzählt er dann später selber, hat er einen Pastor erschießen lassen. Und der Pastor, der christliche Pastor, bevor er ihn erschießen lässt, hat die Bitte, dass er ihm noch eine Bibelstelle liest. Und er war ein bisschen erstaunt, warum der Mann das noch will und was ihm jetzt die Bibelstelle bringt. Aber er tut ihm den Gefallen und nimmt seine Bibel und schlägt die Bibel auf, dort, wo der Pastor es ihm zeigt. Römer 10, Vers 20. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Der Text sagt ihm nichts. Der Pastor durfte noch ein Gebet sprechen und dann wurde er erschossen. Vorher hat er noch seine Gideon-Bibel dem General geschenkt. Und so ging dann 10, 20 Jahre, er war damals noch nicht General, sondern nur Offizier, aber er stieg dann ziemlich hoch auf, eben als General in die Militärränge Angolas. Und er hatte dann auch eines Tages eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit, wurde depressiv. Und so ist er dann doch mal in eine Kirche gegangen. Er wurde auch krank zwischendurch, konnte nicht schlafen. Und er geht in die Kirche und raten Sie mal, über was der Pastor, der Prediger an diesem Tag gesprochen hat. Über Römer 10, Vers 20. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und er fand dann auch durch ein Gesicht in der Nacht, der Pastor ist ihm erschienen und hat gesagt, ich zeige dir den Weg zu Jesus, zum lebendigen Glauben. Und im Hotel hat er dann wieder eine Gideon-Bibel gefunden. Und er hat dieses Zeugnis dann auch bis in die Ministerränge weitergegeben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich bin für dich da. Und das war ja ein Mann, der es alles andere als verdient hatte. Ein Schlechter, ein Christenverfolger. Aber so ist der Herr da. Und deswegen, und damit schließe ich jetzt endgültig, es gibt hier in diesem Raum niemand, der nicht zu Jesus zurückkehren kann. Und es gibt nichts, was auch immer sein mag oder gewesen sein mag, das die Tür zum Herrn für immer zumacht. Ich bin da, für dich da. Amen. Und beten. Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist und dass du dein Herz geoffenbart hast in deinen Namen, aber vor allem dann auch in dem fleischgewordenen Namen, in dem fleischgewordenen Wort, in deinem Sohn am Kreuz. Und wir danken dir, dass wir in dir nicht nur geborgen sind, dass in dir nicht nur die Vergangenheit geklärt ist, dass wir nicht nur Zeit und Gegenwart jetzt in dir geborgen sein dürfen, sondern dass wir auch Zukunft haben. Weil du für uns da bist, weil du dich um uns kümmerst, weil du dich über unser Elend erbarmt hast. Du verachtest uns nicht, du nimmst uns an und hältst und trägst uns. Und wir danken dir dafür. Du bist so ein wunderbarer, treuer Herr. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.